Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle aufs Herzlichste hier in unserer Stiftskirche. Der Prophet fordert uns auf, in seinem Wort bereitet den Weg des Herrn, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Amen. Nun lassen Sie uns miteinander den 126. Psalm beten. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann wird unser Mund voll Lachens. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, die mit Tränen sehen. Sie gehen hin und weinen und kommen mit Freuden. Du bist gekommen, den Trauernden Freude zu bringen, den Verzweifelten Hoffnung und den Kranken Genesung. Du sprichst uns frei von Schuld und Sünde. Wir dürfen uns auf deine Ankunft freuen und wir wollen nicht aufhören, dich zu erwarten. Hilf uns, dass wir deiner Ankunft zuversichtlich entgegensehen. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei stille vor ihm alle Welt. Herr, erhöre uns. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus dem Matthäusevangelium, ich möchte die Gemeinde, dass sie dazu sich setzt, aus Matthäus 11, die Verse 1 folgende. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und sehet, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, Unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Amen. Und nun singen wir miteinander das Tauflied, das Hauptlied dieses dritten Advents. Im Gesangbuch finden wir es unter der Nummer 9, 1 bis 4 mit Ernst, o Menschenkinder. Die 9, 1 bis 4. Liebe Gemeinde, heute zum dritten Advent ist uns eine Epistel gegeben. Das heißt, einen Abschnitt aus einem Brief, genauer dem Römerbrief, und zwar dem 15. Kapitel von Vers 4 ab. Und dort heißt es, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, und darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk, und wiederum lobe den Herrn alle Heiden und preiset ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden, im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Das ist uns zur Lehre geschrieben. Das ist uns hinter die Ohren geschrieben. Das ist uns ins Stammbuch geschrieben. Jede Hoffnung gestaltet die Gegenwart. Denken wir an ein kleines Mädchen, das auf das Christkind hofft. Nach dem Adventskalender sind es noch ganz genau 11 Tage. Ganz bestimmt wird es seine Lieblingspuppe neu einkleiden, die den Kaufladen randvoll mit Gummibären machen und den lang ersehnten Goldhamster auf den Gabentisch legen. Weil dem so sein wird, deshalb ist die strenge Lehrerin zu ertragen, die schweren Hausaufgaben zu erledigen und die verpatzte Klassenarbeit zu verdauen. Der Schulalltag ist nicht mehr hoffnungslos. Die Hoffnung gestaltet die Gegenwart. Oder denken wir wieder an einen jungen Mann, der auf seine Braut hofft. Nach dem Terminkalender sind es noch 8 Wochen bis zur Hochzeit. Ganz bestimmt wird die Neubauwohnung fertig sein, die Küche an ihrem Platz stehen und eine gemütliche Sofaecke zum Plauderstündchen einladen. Weil dem so sein wird, deshalb ist die schöne Verwandtschaft zu ertragen, ist das Geschäft zu erledigen und die starke Liebe zu bändigen. Der Beruf ist nicht mehr hoffnungslos. Jede Hoffnung gestaltet die Gegenwart. Oder denken wir noch an eine alte Frau, die auf ihren Sohn hofft. Nach dem Abreißkalender sind es noch 12 Wochen bis zum Amerika-Besuch. Ganz bestimmt wird er viel Zeit haben zum Erzählen. Wird er ihr die zitternde Hand nehmen und mit ihr einen Besuch an Vaters Grab droben auf dem Waldfriedhof machen. Weil dem so sein wird, deshalb ist die große Einsamkeit zu ertragen. Die Mühen des Einkaufens und Kochens zu meistern und die schweren Gedanken während langer Nachtstunden zu stillen. Der Lebensabend ist nicht mehr hoffnungslos. Die Hoffnung gestaltet die Gegenwart. Auch und vor allem die große Hoffnung der Heiligen Schrift. Davon redet der Apostel in diesem Kapitel. Denken wir an einen lebendigen Christen, der auf die Wiederkunft des Herrn hofft. Nach dem biblischen Kalender ist es nur noch eine kurze Zeit, denn er hat gesagt, siehe, ich komme bald. Ganz bestimmt wird er die Tränen aus unseren Augen wischen, die wir aus Leid und Kummer vergießen.
Ganz bestimmt wird er die Tatsache Tod aus der Welt schaffen, die keine Großmacht der Welt wegschaffen kann. Ganz bestimmt wird er Leid und Geschrei und Schmerz vergessen machen, der uns immer wieder so niederdrückt.
Weil dem so sein wird. Deshalb ist doch die familiäre Lage erträglich oder zu ertragen, obwohl sie immer unerträglicher wird. Weil dem so sein wird, deshalb ist die kirchliche Lage zu ertragen, obwohl dieses Bengelwort stimmt, der Karren der Kirche ist verfahren. Weil dem so sein wird, deshalb ist die politische Lage zu ertragen, obwohl immer wieder Angst und Schrecken hier verbreitet wird. Das Leben ist nicht mehr hoffnungslos. Nein, wir sind nicht mit netten Liedchen vertröstet. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Wir sind nicht mit irgendwelcher Zukunftsmusik berieselt. Morgen werden wir uns freuen. Wir sind doch nicht in einen Wartesaal versetzt, wo wir der Dinge warten, die da kommen sollen. Hoffnung gestaltet die Gegenwart. An drei Kreisen soll dies konkretisiert werden. Das erste, Hoffnung gestaltet den Familienkreis. Früher schwärmten wir noch von einer idealen Familie. Ein warmes Nest wollten wir bauen und deshalb wurde auch geheiratet. Mit dem Ehepartner sollte alles in tiefem Vertrauen und großer Liebe besprochen werden. Die Kinder sollten gern nach Hause kommen und ein fröhliches Daheim haben. Die Eltern sollten ein Dach, ein Zimmer unterm Dach haben und dort einen schönen Lebensabend genießen. Ein Stücklein Himmel auf Erden sollte es sein, nicht wahr? Ein Stücklein Himmel auf Erden. Und dann? Ja, am Anfang ging es noch, als die Kinder klein waren und der Ehegatte noch Blumen nach Hause brachte. Aber dann kam alles ganz anders. Der Mann spricht kein Wort mehr und klemmt sich, wenn er vom Geschäft kommt, hinter die Zeitung oder sitzt vor dem Fernseher. Der Sohn hat unmögliche Allüren und tyrannisiert mit seiner Rockmusik das ganze Haus. Und die Tochter zieht sich an wie eine Schlampe und lädt sich den Freund über Nacht aufs Zimmer. Die Alten sind schon lang ins Heim abgeschoben. Wie soll es denn bei dieser geladenen Atmosphäre Weihnachten werden? Spannung gestaltet den Familienkreis. Aber Hoffnung soll ihn gestalten. Hoffnung auf den Herrn der Geduld, der schon auf einem geduldigen Esel in diese Welt eingeritten ist. Seinen Allernächsten begegnete er mit ganz großer Geduld. Seinem Judas, der ihn verriet und wegen ein paar Silberlinge an die anderen auslieferte. Seinem Petrus, der ihn nicht mehr kennen wollte und vor ein paar Mägden verleugnete. Seinem Johannes, der mit dem restlichen Jüngerkreis Reis ausnahm und sich irgendwo vergrübelte. Bis zum heutigen Tag hat er sie und mich mit unendlicher Geduld getragen, obwohl wir ihm arg zusetzten und Leid und Kummer bereitet haben. Und deshalb will er, dass wir uns einander annehmen in Geduld, die er sogar als Gabe schenken will. Könnte das nicht für den Mann bedeuten, dass er sich wieder Zeit nimmt für seine Frau und den Gesprächsfaden neu knüpft, der damals gerissen ist? Neuanfang ist immer möglich. Annehmen in Geduld. Könnte das nicht für die Frau bedeuten, dass sie alle inneren Vorwürfe zurücknimmt und ihrem Mann frei begegnet? Vorverurteilen hilft nicht weiter. Annehmen in Geduld. Könnte das nicht für die Eltern bedeuten, dass sie mit ihren Kindern im Streit weniger sagen und dafür Gott im Gebet mehr sagen? Fürbitte ist das Hauptkapitel der Erziehungslehre. Könnte das nicht für die Kinder bedeuten, dass sie ihre Eltern ehren und sie nicht zu Vollzugsbeamten ihrer Wünsche machen? Annehmen in Geduld. Liebe Gemeinde, dieser geduldige Herr ist mit keinem fertig, auch wo wir schon lang fertig sind.
Dieser geduldige Herr ist mit keinem von uns am Ziel. Dieser Jesus Christus wird noch zum Staunen Anlass geben, was er aus verdrehten Menschen und verkorksten Situationen machen wird. Hoffnung gestaltet den Familienkreis. Und Hoffnung zieht weitere Kreise. Hoffnung, und das ist das andere, Hoffnung gestaltet den Gemeindekreis. Früher dachten wir an eine ideale Gemeinde. Zu einer lebendigen Gemeinschaft wollten wir auch gehören. Und deshalb gingen wir doch zur Kirche und ins Gemeindehaus. Einmütigkeit sollte die Grundlage sein. So wie damals in Jerusalem von den ersten Christen. Und so berichtet es der Arzt Lukas, heißt es, dass sie einmütig sich im Tempel trafen und hin und her das Lob Gottes sagten. Und dann Nächstenliebe sollte doch die Glieder untereinander bestimmen, so wie in Rom. Auf den Steckbriefen der Fahnder, die die Christensekte aufsuchen, aufspüren und ausrotten sollten, stand der Satz: Siehe, wie haben sie einander so lieb. Mission sollte selbstverständlich sein, so wie in Antiochia. Zwei Männer wurden herausgerufen und unter Gebet und Fasten auf die zweite Missionsreise geschickt. Eine Gemeinde sollte es sein, ein Herz und eine Seele. Und dann kam alles ganz anders. Die Jungen, die sehen ihren Glauben in der Friedensbewegung verwirklicht und fast am jeden Wochenende gehen sie mit ihren Schlafsäcken los, um dort auf einer Demonstration oder Sitzblockade ihren Glauben zu bezeugen. Und die Frauen haben mit ihrem Glauben die Frauenfrage entdeckt. Der Feminismus muss doch endlich theologisch aufgearbeitet werden. Und die Männer, die sind durch den Glauben auf die Umweltproblematik gestoßen. Der erschöpften Schöpfung muss endlich wieder aufgeholfen werden. Und die Alten pochen auf Gebet und Bibellese, weil das die Mitte des Evangeliums sei. Und dann fallen harte Worte. Harte Worte genauso wie zu Paulus' Zeiten. Ihr Starken, ihr Schwachen, ihr Enge, ihr Weite, ihr Vorgestrige, ihr Gestrige, ihr Ungläubige und Kleingläubige. Liebe Freunde, so sieht es doch unter uns und miteinander aus. Spannung gestaltet den Gemeindekreis, aber Hoffnung soll ihn gestalten. Hoffnung auf den Herrn der Liebe, der damals schon seinen Leuten nicht die Köpfe, sondern die Füße gewaschen hat. Das heißt nicht, dass er alles gutheißen wird. Und dieser Herr wird nicht jeden unter uns einfach selig sprechen. Aber er verteilt keine Uniformen und exerziert keinen Gleichschritt. Er schlägt nicht alles über einen frommen Leisten. Ein Schema F gibt es bei ihm nicht. Und deshalb gibt es verschiedene Lebensformen. Der eine ist einfach unbeschwert weltoffen aus Glauben. Der andere geht den harten Weg des Verzichts aus Glauben. Der andere sieht sein Arbeitsgebiet im Topmanagement aus Glauben. Und der vierte, der geht in die Mission aus Glauben. Es gibt so viel Christentümer, wie es Christen gibt. Aber es gibt nur einen Christus, der kommt. Und dieser will, dass wir uns annehmen. Noch im Sterben reckte er seine Hände auseinander, so weit, als wollte er sie alle zusammennehmen. Den Petrus und den Johannes, den Josef von Arimathea und den römischen Hauptmann, den Schächer zur Linken und den Schächer zur Rechten. Und wenn er all diese Gegensätze zusammennimmt, dann haben doch zwischen seinen Händen auch unsere geistlichen Stilvarianten und unsere persönlichen Dickköpfigkeiten Platz. Dann lassen wir uns nicht von Schnellrednern und Schnellschreibern auseinanderdividieren. Dann bleiben wir doch bei jenem Bengelwort. Der Karren der Kirche ist verfahren. Jedoch dürfen rechtschaffene Seelen den Karren nicht stecken lassen. Gemeinsam sollen wir Gott loben. Gemeinsam im Gottesdienst sollen wir den Lobgesang anstimmen. Gemeinsam sollen wir mit diesem Lob den guten Ton in die Welt bringen, der alle anderen Misstöne übertönt. Doch Martin Luther hatte schon recht gehabt, wenn er sagt, alle rechtschaffenen Leute haben den Herrn zuerst gelobt. Denn niemand wird vom Bösen dadurch befreit, dass er sein Übel sieht, sondern dass er auf den Herrn schaut. Versuch es und greif zum Lobe Gottes, wenn dir nicht wohl zumute ist. Wenn dir nicht wohl zumute ist im Gemeindekreis. Wenn dir nicht wohl zumute ist in deinem Familienkreis. Wenn dir es nicht wohl zumute ist in deiner eigenen Haut heute Morgen. Greif zum Lobe Gottes. Greif zum Lobe Gottes. Hoffnung gestaltet den Gemeindekreis. Und Hoffnung zieht noch einen ganz weiten Kreis. Nämlich, und das ist das Dritte, Hoffnung gestaltet den Weltkreis. Früher, vielleicht, glaubten wir noch an eine ideale Welt. Das blühende Paradies wollten wir doch als junge Leute mitgestalten. Und deshalb gaben wir dem Heinrich Heine irgendwo recht. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Noch im Jahre 1951 wurde auf einem wissenschaftlichen Kongress es so formuliert, dass in spätestens 30 bis 40 Jahren die Wüsten bewässert und bewohnt seien, dass genug Energiequellen gefunden seien und genug Energie für alle zur Verfügung stünde. Ja, dass die Kriege abgeschafft seien und nur noch der Vergangenheit angehören. Und dann sah alles ganz anders aus. Die Wüste in unserer Welt wird immer größer. Der Hunger ist nicht mehr zu stoppen. Und an vielen Stellen unserer Erde wird geschlagen und gefoltert, getötet, geschossen, einfach ermordet. Liebe Freunde, Hochspannung. Trotz Friedenssignalen in der vergangenen Woche, trotz Friedenssignalen trauen wir ja dem Frieden nicht. Hochspannung gestaltet den Weltkreis, aber Hoffnung soll ihn gestalten. Hoffnung auf den Herrn des Trostes, der schon damals gesagt hat, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Er, nicht wir. Er wird eine neue Gemeinschaft aus Völkern und Nationen gründen, die zusammenspielt. Wir schaffen das nicht. In Sachen Welterneuerung sind wir ganz schwache Figuren. Wir können nur rund erneuern, habe ich einmal geschrieben. Wir können nur rund erneuern, so wie die Spezialisten in der Autobranche. Auf einen alten Reifen wird etwas Gummi aufgespritzt und ein neues Profil eingedrückt. Aber nach einigen tausend Kilometern schaut die alte Decke wieder durch, die altglatt und gefährlich ist. Weltverbesserer aller Art sind Runderneuerer. Ideologen aller Art sind Runderneuerer. Revolutionäre aller Schattierungen sind Runderneuerer. Wir kommen mit den besten Ansätzen für eine neue Welt übers Runderneuern nicht hinaus. Wir können etwas Profil aufspritzen auf diese Welt, das ist besser als gar nichts. Wir können die Lebensmittel über dieses Rund besser verteilen, das ist dringend notwendig. Wir können hier und da etwas Moral geben, das ist lobenswert. Aber, liebe Freunde, nach wenigen Jahren schau doch die alte Erde wieder durch, die so altglatt und gefährlich ist wie eh und je. Was wir benötigen, ist nicht Runderneuerung, sondern Totalerneuerung. Totalerneuerung, und genau die ist hier angesagt. Siehe, ich werde herrschen über alle Heiden. Wir denken an eine schreckliche Endlösung. Er denkt an eine herrliche Erlösung. Wir denken an eine furchtbare Vernichtung. Er denkt an eine fruchtbare Erneuerung. Wir denken an den letzten Tag. Er denkt an den neuen Tag. Deshalb, liebe Freunde, müssen wir doch unsere Hoffnung nicht begraben. Vielmehr aber unsere Sorge und unsere Not, unseren Jammer und unsere ganze Verzweiflung er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst, all ihre Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Hoffnung, gestalte den Weltkreis und den Gemeindekreis und den Familienkreis. Hoffnung, gestalte die Gegenwart. Das ist uns zur Lehre geschrieben. Amen. Und nun lassen Sie uns singen vom Lied 123. 123, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Liebe Gemeinde, in unsere Mitte wird hier ein Kind gebracht, damit es auf den Namen Jesu Christi getauft werde. Gestern konnten wir in den Nachrichten hören, dass Deutschland, die Bundesrepublik, das geburtenschwächste Land der Welt sei. Wir freuen uns umso mehr, wenn wir ein Kind gesund am Taufstein segnen können. Wir tun es aufgrund des Befehles Christi. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solcher ist das Reich Gottes. Und Christus sagt noch, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verloren sein. Wer mit Willen und Wissen diese Gnade verwirft, kann nicht errettet werden. Und darum, liebe Eltern und Paten, betet, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Ihr seid verpflichtet, es zu Christus und seinem Wort zu weisen. Und mit eurem ganzen Hause in seiner Gemeinde zu leben. Tretet nun mit dem Kind vor den Taufstein. Als Diener der Kirche frage ich euch, wollt ihr, dass dieses Kind auf dem Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass dieses Kind als Gliedergemeinde Jesu Christi erzogen wird? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. So lasst uns die Taufe vollziehen. Daniel Andreas Bahner, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Herr, wir möchten dir danken für dieses Kind, das du uns geschenkt und heute mit der Gnade gesegnet hast. Wir danken dir, dass du die Mutter gnädig bewahrt. Nimm nun dieses Kind hin und gib, dass es aufwachse in deinem Segen. Gib Eltern und Paten den rechten Zugang zum Herzen ihres Kindes und hilf ihnen, es frühe zu dir zu führen und selber ihm voranzugehen auf dem Weg des Glaubens. Herr, wir sind alle auf deinen Namen getauft. Deshalb, Herr, bitten wir dich heute besonders für alle Ehen und Familien. Schenke du ein neues Miteinander. Herr, wir bitten dich für deine Gemeinde, dass sie von dir allein zusammengehalten wird. Und Herr, wir bitten dich um deine Welt, um Frieden und Gerechtigkeit. Herr, wir bitten dich für uns alle, dass wir auf dich allein unsere Hoffnung setzen und so allem Schweren und Belastenden in unserem Leben begegnen können. Auf dich werfen wir Angst und Not. Mit neuer Kraft rüste uns aus. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Armen und Elenden, lassen Sie uns diesen Gottesdienst beschließen mit Lied Nummer 7, die Verse 5 und 6. 5 und 6 und Lied 7. Liebe Gemeinde, sicher haben wir alle von der Hungersnot in Siebenbürgen gehört. Nur eine Tagesreise weit mit dem Auto entfernt hungern Menschen so, wie wir nach dem Kriege besonders in der französischen Besatzungszone gehungert und gelitten haben. Die Not ist riesengroß. Wir müssen helfen. Nach unseren Erfahrungen und Erkundigungen ist der Bahn- und Postweg keine hilfreiche Verbindung. So haben wir beschlossen, von der Stiftsgemeinde aus 3 Mitarbeiter mit einem Auto loszuschicken, vollgepackt mit Lebensmittel und Geld, um dort im Intershop einzukaufen. Gewiss ein Tropfen auf ein heißes Gebirge, aber ein Zeichen der Liebe für Brüder und Schwestern in Not. Geben Sie doch heute Ihrem Herzen einen Stoß. Kirchengemeinde.